Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Oft sind es gerade die Familienfeste, auf die man sich besonders gefreut hat und bei denen es dann plötzlich zum Streit kommt, dass die Fetzen fliegen. Der Grund für die Wut liegt meist weit zurück. Häufig sind es immer die gleichen Streitereien, die gleichen Konflikte, die wieder und wieder in einer Familie ausgetragen werden. Familienkonflikte sind heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Neue Migränemedikamente, Bakterien in Fleisch und Milch, wie kommt es zur Häufung der Lebensmittelskandale und neue Therapien bei Herzrhythmusstörungen. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt. Immer die gleichen Streitereien, wie Familienkonflikte entstehen und wie man sie löst. Unser Studiogast heute Morgen ist Dr. Philipp Kabi. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Marienhospital Papenburg-Aschendorf und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Guten Morgen, Herr Dr. Kabi.
Guten Morgen.
Bei manchen Familienauseinandersetzungen hat man den Eindruck, die Beteiligten drehen sich im Kreis. Seit Jahren gibt es immer wieder Streit um dieselben Reibungspunkte. Welches sind denn oder welche dieser Reibungs- und Streitpunkte sind denn in Familien besonders häufig?
Also eigentlich gibt es kein Thema, was sich nicht dazu eignet, bestritten zu werden. Das ist das Schöne, aber gleichzeitig auch das Erschreckende, dass es in jeder Familie zu jedem Thema was geben kann, was dann sich entzündet. Oft ist es so, dass diese Konflikte letztendlich nur dazu da sind, etwas anderes zu verdecken. Und solange man sich mit diesen Konflikten aufhält, dann braucht man sich um das andere nicht zu kümmern.
Was kann denn dieses andere sein, was
da verdeckt wird? Das sind meistens so Generationsgeschichten, die schon lange Zeit mitgetragen werden, denen ausgewichen wird, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Oder halt tiefergehende Erbschaftsfragen oder egal, was es da so gibt, Konflikte aus ehelichen Beziehungen aus einer vorigen Generation, aus einer jetzigen Generation. Finanzielle Aspekte spielen da häufig eine Rolle. Bei jeglicher Form von Streit ist es immer ganz wichtig zu wissen, dass dieser Streit eine Funktion hat und nicht einfach nur so stattfindet.
Was für eine Funktion kann er denn haben?
Ablenkung von dem, was eigentlich angesprochen werden soll. Deswegen ist es, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch therapeutisch damit umgeht, wichtig, mal auch dahinter zu gucken, auch mit den Streitenden gemeinsam das zu tun. Eine interessante Frage ist dann immer, wenn sie sich jetzt nicht mehr streiten würden, was würden sie denn dann tun? Und dann tun sich häufig Dinge auf, die dann, wo dann deutlich wird, warum es Sinn macht, diesen Streit zu haben.
Nun gibt es so bestimmte klassische Konfliktsituationen, über die ganze Romane geschrieben wurden. Vor allem Vater-Sohn-Konflikte, Mutter-Tochter-Konflikte. Seltener liest man von Vater-Tochter-Konflikten oder Mutter-Sohn-Konflikten. Sind diese literarischen Klassiker in Familienkonflikten weit verbreitet oder ist das doch mehr eine Geschichte der Fantasie?
Es gibt Familienkonflikte, wo jeder literarische Konflikt ins Hintertreffen gerät. Also da ist die Realität manchmal noch wesentlich komplizierter und heftiger als das, was in diesen sehr aufmerksamkeitsheischenden Geschichten vorgelegt wird.
Jetzt machen Sie uns auch neugierig. Haben Sie ein Beispiel, jetzt natürlich ohne, dass man das genauer zurückkonstruieren kann?
Mir fällt spontan eine Familiengeschichte ein, einer industriellen Generation, wo ein Mitglied der Familie sich von dem Stamm sozusagen gelöst hatte und aber aus der Ferne dann immer wieder über die Kanäle, die bekannt waren, immer wieder Informationen reingab und dadurch den Konflikt am Köcheln hielt, was auch wichtig war, weil diese Familie dadurch die Gelegenheit am Ende bekommen hat, sich tatsächlich mit den Themen auseinanderzusetzen und das dann auch vernünftig zu regeln. Aber da ging es dann schon sehr in Richtung, da wird sehr, sehr dreckige Wäsche gewaschen und wo man dann denkt, wie haben die Leute das über so viele Jahre ausgehalten, ständig, also täglich damit rechnen zu müssen, dass der nächste Angriff schon kommt. Und das war ganz, ganz spannend, das aufzulösen und mit den Leuten gemeinsam das auch ein bisschen humoristischer zu sehen, weil das fehlt dann, wenn es so verbissen wird, dann ist nicht mehr die Energie da, so ein bisschen Abstand einzunehmen und das mal ein bisschen aus der Entfernung sich zu begucken, dann fällt einem manchmal schon ein bisschen was anderes auf.
Da sind Sie als Therapeut dann einbezogen worden.
Ja, genau. Mhm. Mhm.
Streit gibt es überall. Streit gibt es vor allen Dingen auch zwischen Geschwistern. Ja. Schon im Kindesalter, aber das kann sich natürlich im Erwachsenenalter fortsetzen. Mhm. Können Kinder untereinander gut streiten lernen oder sollten die Eltern intervenieren?
Bitte nicht. Also Kinder sollten lernen, was Streit heißt und dann dürfen auch schon mal die Fetzen fliegen. Eltern müssen nur dabei aufpassen, dass es nicht zu gefährlich wird. Aber es ist ganz wichtig, dass Kinder die Gelegenheit bekommen, eine Streitkultur zu entwickeln. Und Streit ist ja was ganz Wichtiges. Es ist ja nicht grundsätzlich schlecht, sondern es gehört nochmal zum Alltag dazu, dass man Dinge klären muss und Meinungen manchmal so weit auseinander liegen, dass man mal lauter werden muss. Und wenn man dieses gut beherrscht, dann ist man auch gewappnet für das weitere Leben, dann auch eine konstruktive Streitkultur zu entwickeln.
Wie ist das eigentlich mit der Reihenfolge der Geschwister? Also großer Bruder, kleiner Bruder, große Schwester, kleiner Schwester, kleine Schwester. Können darin schon Konflikte angelegt sein?
Ja, und gerade dann, wenn genau das nicht mehr stimmt. Wenn also die kleine Schwester dem älteren Bruder Vorschriften macht, wie er sich zu verhalten hat, dann wird es schwierig. Und wenn das denn von Eltern unterstützt wird, dann ist der Familienkrach sozusagen vorprogrammiert, weil der Ältere wird natürlich um seine Rolle kämpfen. Die Jüngere genauso, weil sie da eine neue Machtposition sich erwirtschaftet hat. Und dann wird es aber ganz wichtig, auch nochmal genau hinzuschauen, wofür ist es jetzt gut, dass die Rollen so verdreht werden und zurückzukommen zum alten Rollenverständnis. Mhm. Weil dann ist das Konfliktpotenzial sehr reduziert.
Nun werden Kinder aber auch irgendwann mal erwachsen. Und jetzt konstruiere ich mal einen Fall, also sagen wir zwei große Schwester, kleine Schwester, die eine ist 45 und die andere ist 42, da spielt das ja eigentlich keine Rolle mehr. Ist dann diese Rollenverteilung große Schwester, kleine Schwester auch immer noch gegeben?
Ja, also das behält man, die Reihenfolge bleibt, das ist auch völlig logisch. Von der anderen Seite ist es wichtig, dass die ältere Schwester auch so für sich feststellen kann, dass ihre Rolle als ältere Schwester gerecht geworden ist, indem sie die jüngere Schwester erlaubt hat, auch was sagen zu dürfen, ohne dass sie gleich einen draufkriegt. Und umgekehrt ist es wichtig, dass aus dem Respekt der Jüngeren für die ältere Schwester dann auch ein gemeinsames Miteinander, was auf Augenebene stattfindet. Und das ist in vielen Familien aber nicht passiert. Da sind also Rollen festgezurrt worden, die nicht zu dieser Reihenfolge passen. Und das wieder auseinanderzudröseln, ist auch wieder was ganz Spannendes.
Jetzt haben wir aber über großen Bruder, große Schwester, kleinen Bruder, kleine Schwester gesprochen. Es gibt ja auch mittlere. Wie ist es eigentlich mit den Kindern, die sozusagen in der Mittelposition sind? Haben die es besonders leicht?
Also statistisch stimmt das, glaube ich, nicht. Aber in der Realität finde ich es erstaunlich häufig so, dass die Mittelkinder so ein bisschen orientierungslos sind. Dann ist es natürlich erst recht wichtig, das auch innerhalb von Familientherapien so zum Beispiel zum Thema zu machen, damit das Mittelkind, was es nun von beiden Seiten dann bekommt, gestärkt wird, damit umzugehen. Aber wie gesagt, ich glaube, statistisch gibt es da keine Belege für, dass das so ist. Aber im Alltag sieht es dann doch ein bisschen anders aus.
Im Alltag und in der Realität, das bringt uns auch auf die sogenannten Patchwork-Familien, die, wenn man sich die Scheidungsraten anschaut, immer häufiger werden. Wo liegt das Hauptkonfliktpotenzial bei Patchwork-Familien?
Ich glaube, das Hauptkonfliktpotenzial liegt darin, dass die Kinder die alten Rituale, die alten Rollen in der neuen Familie vermissen und neu etablieren müssen. Und wenn man da als Eltern nicht darauf vorbereitet ist, dann kann es manchmal dann doch sehr schwierig werden. Das führt dann häufig dazu, dass die Kinder der jeweiligen Eltern nicht zueinander finden, weil sie kämpfen um alte Gewohnheiten, die sie aus der eigenen Familie kennen. Dadurch, wenn sie es nicht finden, keine Geborgenheit entstehen kann. Und das ist schon ein ziemlicher Spagat, wenn so eine Familie zusammenwachsen soll, die nicht natürlich zusammenwachsen konnte. Und dadurch ist es gut, dass beide Partner sich dafür interessieren, wie es jeweils in der anderen Familie gelaufen ist, um dann die Kinder auch besser auffangen zu können.
Ja, was tut man, wenn die Konflikte überhand nehmen? Eine Familientherapie ist sicherlich eine gute Lösung, aber auch sehr aufwendig. Es gibt niedrigschwellige Möglichkeiten, zum Beispiel eine Mediation. Das ist ein Verfahren, das Gerichte hin und wieder zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreitigkeiten einsetzen. Wie funktioniert Mediation bei Familienkonflikten? Mirkus Miljanic hat sich diese Frage von Petra Ewerts beantworten lassen. Sie ist Leiterin der Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer in Düsseldorf.
Mediation heißt wörtlich übersetzt Vermittlung und es wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, bei Konflikten in Familien, aber auch im Schwerpunkt bei Trennung und Scheidung, wenn es darum geht, einvernehmliche Lösungen zu finden. Wenn ich familientherapeutisch arbeite, gehe ich immer in die Vergangenheit. Ich gucke mir immer die Geschichte der Familie an. In der Mediation beginne ich ab heute. Das ist eine zukunftsorientierte, sachliche Methode, in der die Themen gesammelt werden, die aktuell anstehen und die zu klären sind. Ein konkretes Beispiel ist, dass eine Familie kommt und beschreibt Auffälligkeiten des Kindes. Dann laden wir die ganze Familie ein und es wird entschieden, wird hier in Form einer Familientherapie verfahren oder gibt es auch Mediationselemente, damit die Familie wieder friedlicher zusammenleben kann. Wenn eine Familie neu kommt, nutze ich die Flipchart und frage jeden Elternteil oder auch die weiteren Familienmitglieder, die Kinder, welche Themen besprochen werden sollen. An der Flipchart bekommt jedes Familienmitglied dann eine Spalte und darf benennen, was besprochen werden soll. Das sind mediative Elemente. Im nächsten Schritt gehört zur Mediation, eine Rangfolge zu erstellen. Das heißt, es wird mit allen gemeinsam geguckt, was sind die dringendsten Themen, was muss zuerst bearbeitet werden, damit es friedlicher wird. Die Freiwilligkeit ist das A und O. Es passiert manchmal, dass nur ein Elternteil sich meldet. Dann können wir keine Mediation machen, weil dazu gehören immer alle Beteiligten, um da eine Vereinbarung zu finden. Es ist aber so, dass es manchmal machen wir ein Erstgespräch, zum Beispiel mit der Mutter. Dann versucht sie, den Vater zu motivieren und dann meldet sich ein paar Wochen später der Vater und die Kinder kommen dazu. Wenn aber einer nicht möchte, sind uns auch die Hände gebunden, dann geht keine Mediation. Es gibt Grenzen der Mediation, wenn es darum geht, dass einer den anderen über den Tisch ziehen möchte, sage ich mal. Also wenn dieser Grundgedanke von Fairness nicht mehr da ist, wenn es so eskaliert, dass es einem von beiden nur noch darum geht, den anderen zu vernichten, dann funktioniert Mediation nicht mehr.
Mediation bei Familienkonflikten, das war Petra Ewerts, Leiterin der Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer in Düsseldorf. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema, immer die gleichen Streitereien. Warum kann Familienkonflikte entstehen und wie man sie löst? Unser Studiogast ist Dr. Philipp Kabi, er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Marienhospital Papenburg. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Dr. Kabi, die Mediation, also das Beispiel, was wir eben gehört haben, das gehört so in den Bereich Familienberatung. Daneben gibt es ja aber auch Familientherapien. Das ist schon etwas aufwendiger. Nur wenn man denn den Begriff Familientherapie im Internet nachschlägt, dann werden sie erschlagen von Angeboten. Ich sag mal so die dicken verhaltenstherapeutische Familientherapie, psychoanalytische Familientherapie, systemische Familientherapie. Worauf sollte man achten, wenn man Hilfe sucht?
Erstmal, dass jemand verfügbar ist. Das ist heute das größte Problem im Moment, dass es dann schwierig wird, akut Hilfe zu bekommen. Da müssen wir in unserem Gesundheitssystem noch ein bisschen was tun. Andererseits ist es wichtig, dass man sich als Familie aufgehoben fühlt. Und meine Meinung dazu ist, dass man nicht damit konfrontiert werden sollte, zu viel Ursachenforschung zu betreiben, sondern man kommt ja, weil man weiterkommen will. Und das bedeutet für mich, dass der Auftrag heißt, dass wir als Familientherapeuten mit der Familie gemeinsam Lösungen erarbeiten, die nicht uns einfallen, aber wo wir mit der Familie gemeinsam daran arbeiten, dass es der Familie einfällt. Weil das ist sehr viel nachhaltiger, als wenn wir eine vorgegaukelte Lösung anbieten, die dann ausprobiert wird, die nicht funktionieren wird, was nicht deren Lösung ist. Daher.
Aber da müssen ja alle Familienmitglieder dran teilnehmen, sonst geht das
nicht. Nicht unbedingt. Das ist natürlich die optimale Voraussetzung, dass alle da sind. Aber es gibt natürlich Konflikte in Familien, wo Eltern sagen, wenn sie geschieden sind, mit dem setze ich mich nicht an einem Tisch. Da ist zwar in der Familiensitzung an sich, sind nicht alle da, aber dann kann man eine zweite Sitzung machen, wo dann der andere da ist. Und dann mit den Beteiligten zum Beispiel sich darauf einigen, wie können wir jetzt Inhalte kommunizieren, ohne dass sie miteinander an einem Tisch sitzen. Und natürlich mit der Idee, es irgendwann hinzukriegen, dass beide die Scheuklappen verlieren und dann wieder gemeinsam sich, da geht es meistens um die Kinder, wegen der Kinder wieder zusammensetzen können.
Was kann eine Familientherapie leisten? Was kann man von ihr erwarten?
Man darf sie natürlich nicht in einer Erwartungshaltung überfordern. Sie ist, wie wir auch in der Mediation gehört haben, darauf angewiesen, dass die Teilnehmer wirklich was wollen. Das kann man zwar dann versuchen aufzudröseln, wenn man merkt, da ist jemand in der Familie, die will nicht so richtig. Da gibt es auch Interventionen, die man da ansetzen kann. Aber das ist schon grundsätzlich gut, wenn da gemeinsam die Bereitschaft besteht, wenn es auch schwierig ist, neue Lösungen auszuprobieren.
Es gibt in der Psychologie auch noch das Instrument der Familienaufstellung, was ganz anderes. Mhm. Davon hört man immer wieder. Was ist das eigentlich, eine Familienaufstellung?
Es ist inzwischen schwierig, das in einem Satz zu sagen, weil es wieder ganz verschiedene Formen der Familienaufstellung gibt. Die ursprüngliche Form war ja so, dass man anhand von Stellvertretern sozusagen Konflikte versucht aufzuarbeiten und über die zirkuläre Auseinandersetzung, das heißt, man fragt jemanden, wie er denkt, wie es dem anderen gehen würde, wenn er an der Stelle stehen würde, versucht, dem Problem beizukommen. Die ist ein bisschen am Anfang in Verruf geraten, weil dann plötzlich Dinge aufgedeckt worden sind, die nicht aufgearbeitet wurden. Das heißt, die Patienten wurden dann mit diesem Konflikt nach Hause geschickt, den sie dann plötzlich wieder neu entdeckt haben.
Wie macht man das heute anders?
Indem man die Patienten weiter mit weiteren Terminen begleitet, weil es darf ja nicht so sein, dass es einem nach einer Aufstellung schlechter geht als vorher. Mhm. Und wenn das so ist, dann ist man als Therapeut erst recht in der Verantwortung, zur Verfügung zu stehen. Und das ist am Anfang versäumt worden, sagen wir es mal so. Es gibt inzwischen aber sehr gute Formen auch der systemischen Familienaufstellung, wo wirklich Prozesse begleitet werden und auch wieder sehr lösungsorientiert gearbeitet wird. Da sind wir, denke ich, jetzt auf dem richtigen Weg.
Aber es geht dann dabei darum, die persönlichen Probleme zu klären, nicht unbedingt die man mit der Familie hat. Es ist kein Verfahren für eine Familientherapie.
Doch, sowohl als auch. Also wenn jemand aber für sich ein Problem sieht, dann kann man natürlich auch eine Aufstellung dazu machen. Aber es sind immer andere mit im Boot.
Und am Telefon in Nürnberg begrüße ich jetzt Herrn Küchler. Guten Morgen, Herr Küchler.
Guten Morgen, hallo.
Hallo. Worum geht es bei Ihnen? Erzählen Sie.
Also bei mir geht es darum, meine 6-jährige Tochter, die ist dieses Jahr eingeschult worden und sie geht also nicht in die Schule. Sie ist 1,5 Wochen gegangen. Danach hat sie gesagt, sie hat Angst, sie traut sich nicht mehr in die Schule. Wir waren dann schon bei, dieses ganze Problem geht ja schon seit Kindergartenzeit an. Wir waren dann bei einer Psychologin, die hat uns dann empfohlen, eben das langsam zu machen. Sie geht jetzt halt in der Früh ab und zu mal zu einer Schultherapeutin, da ist sie dann. Es ist aber so, wir haben in der Früh immer den Kampf, dass wir sie zur Schule bringen. Dann, wenn sie in der Schule ist und dann dort ist, dann geht sie nicht ins Klassenzimmer, dann will sie nicht ins Klassenzimmer. Dann muss man sie da wieder motivieren, dass sie hingeht. Und wenn sie dann aber im Klassenzimmer ist, dann macht sie Spaß, dann freut sie sich richtig drauf. Das ist richtig schön für sie. Aber am nächsten Tag ist dann das gleiche Thema eben wieder. Und jetzt wollte ich fragen, was man da eben machen könnte, dass man das aus ihr rauskriegt. Sie sagt also immer wieder, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und das ist ständig, also jedes Mal das Gleiche.
Herr Dr. Kabi, was kann man machen? Was können die Küchlers machen?
Guten Morgen, Herr Küchler. Ja, erstmal vielen Dank für Ihre Schilderung. Ich hätte alle noch eine Frage. Haben Sie noch andere Kinder?
Größere Tochter, die ist seit 13 Jahre alt.
Und bei ihr gab es diese Probleme aber nicht?
Nein, die ist zwar, die sagt zwar dann auch, ich will das jetzt nicht, aber wenn man dann sagt, du hast es jetzt zu machen, dann macht es dann und dann ist es auch kein Problem. Aber mit der Schule hat es noch nie Probleme gegeben.
Ja, also bei ihrer Jüngsten hätte ich erstmal keine Angst, dass sie sowas wie eine Schulphobie hat, weil da scheint es ihr ja gut zu gehen. Ich würde mich sehr dafür interessieren, was passiert in der Phase, die gleich morgens losgeht. Wie gehen Eltern damit um? Was macht die ältere Schwester? Was macht sie selber? Um mal so ein bisschen dahinter zu kommen, was hat das Ganze, was spielt das Ganze für eine Rolle in ihrem Familienleben? Und wenn man sich mal die Mühe macht, genau hinzuschauen, wer macht gerade was wann, dann gelingt es häufig durch kleine Veränderungen in diesen Abläufen, dann doch die Neugierde auf was Neues, also was Neues ist in dem Moment, das Reibungslose zur Schule gehen, das Interesse dafür zu erhöhen. Das ist etwas, das hat ein bisschen was mit Kreativität zu tun. Was fällt Eltern denn ein, was sie verändern können, damit es für ihre Tochter, damit die anfängt, sich zu wundern und dann selber auch ihr Verhalten verändern muss. Sie hat ja eine ziemliche Machtposition damit bekommen. Und da müssen wir jetzt ganz schonend damit umgehen, weil sie natürlich ungern ihre Machtposition abgibt. Daher ist es, glaube ich, eine gute Idee, ohne groß mit ihr zu sprechen, dass sie als Eltern mal ihre Abläufe verändern, damit sie anfängt, sich zu wundern. Und da würde ich erstmal gucken, wie wir damit weiter arbeiten können. Das ist natürlich jetzt aus der Ferne schwierig zu sagen. Aber ich glaube, dass man da eine Chance hätte. Das kenne ich von ganz vielen anderen Familien, wo es dann wirklich häufig von Kleinigkeiten abhängt, dass man Kinder wieder sozusagen in die Spur kriegt, damit sie dann wieder Entscheidungen treffen können, wo alle mit leben können.
Also die Tochter zum Wundern bringen, das wäre jetzt ein erster Schritt, aber natürlich müssen die Küchlers dann irgendwie auch weitergehen. Das heißt, sie sollten dann auch weitere Beratung suchen.
Ja, also ich denke, da ist auch, es ist eine häufige Indikation für familientherapeutische Behandlungen, die wir auch relativ häufig bei uns vorgestellt bekommen. Es ist ganz häufig so, dass man in wenigen Terminen, wenn man das so kreativ lösen kann, zu guten Lösungen kommt. Aber man muss natürlich am Ball bleiben. Es ist nicht mit einer Veränderung getan. Es muss dann geguckt werden, wer hat jetzt welche Veränderung wahrgenommen und so weiter und so fort. Das ist immer dann sehr unterschiedlich, wer was sieht. Und das ist dann ganz interessant, das zusammenzutragen.
Herr Küchler, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir haben einen Hörer aus Ost-Berlin jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich möchte den Fall jetzt nicht im Einzelnen ausbreiten. Ich habe nur eine Frage. Bei einem sehr guten Freund gibt es in der Familie, ich bin selber 70, der Freund ist gleiches Alter und da gibt es in der Familie seiner Tochter, Sohn, gibt es damit da ist auch ein Enkelkind da, gibt es einen sehr, sehr dramatischen Konflikt. Wir sprechen da schon seit Jahren drüber, über die Entwicklung, und sind unabhängig voneinander zu der Idee gekommen, dass es da vielleicht, wenn es wirklich ganz schlimm wird, vielleicht sogar einen Suizid oder einen erweiterten Suizid geben könnte. Und da haben wir uns gesagt, na gut, also wenn man auf solche Gedanken kommt, wir suchen eigentlich nur eine Beratungsstelle, wo wir uns hinwenden können.
Mhm.
Also ich bin selber nicht betroffen, sondern ich bin praktisch nur Zeuge einer Angelegenheit, und ich möchte es einfach jetzt, wenn ich über sowas spreche, dann kümmere ich mich auch drum.
Mhm. Wichtig ist zu wissen, guten Morgen erstmal, wichtig ist zu wissen, welche Zeichen sehen Sie, die für so einen erweiterten Suizid sprechen könnten?
Da müsste ich jetzt die ganze Angelegenheit ausbreiten, das möchte ich jetzt eigentlich nicht.
Nee, brauchen Sie auch nicht. Das ist aber das, was die Ansprechpartner, die Sie dann kontaktieren.
Das würde ich denen, sagen wir so, den Ansprechpartnern würde ich das dann sagen, könnte ich das genau beschreiben. Das wäre überhaupt kein Problem.
Und da kann ich Ihnen nur empfehlen, entweder den sozialpsychiatrischen Dienst anzusprechen, weil das ist eine Intervention, die dann passieren muss. Und wenn die konkrete Hinweise haben, dann werden die auch in Aktion treten. Die anderen Schienen sind alle nicht in der Lage, so schnell zu reagieren. Wenn man eine Praxis anruft, dann hat man Wartezeiten, Kliniken genauso. Und sie haben ja das Problem, dass sie letztendlich nicht berechtigt sind, für die Familie zu sprechen. Aber wenn es dann klare Hinweise in diese Richtung gibt, muss der sozialpsychiatrische Dienst dem nachgehen.
Und die reagieren dann erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell.
Auch sehr gut.
Damit vielen Dank für Ihren Anruf. Und in Frankfurt haben wir einen Hörer am Telefon, und das ist ein Vater.
Genau, wie so manch andere auch. Ja, ja. Und ich sage guten Morgen, auf gut Frankfurterisch, guten Morgen. Und es geht also letztendlich um eine kurze Frage. Mit meinem Sohn habe ich seit Jahren, kann man schon sagen, Diskussionen darüber. Ich war noch nie Raucher, wenn man als aktiven Raucher sozusagen ausgeht, sondern nur Passivraucher ab und zu, leider. Aber er aktiviert diese Tätigkeit der Gestalt, dass er raucht. Und ich mache immer wieder darauf aufmerksam, dass es nicht gut ist und. Also Lunge und COPD-Krankheiten und pipapo. Und die Frage ist, meine Frau sagt mir immer, je mehr du darüber redest, umso mehr wird er rauchen. Was tun, was unterlassen, lautet meine Frage.
Herr Dr. Kabi.
Also Ihre Frau hat, glaube ich, recht. Je mehr Sie darüber sprechen, je heftiger es wird. Habe ich das richtig verstanden? Ihr Sohn wohnt auch bei Ihnen?
Ja.
Und wie alt ist der, wenn ich fragen darf?
Jetzt in der Zwischenzeit 19.
19. Also da setze ich sehr auf die Eigenverantwortung der Jugendlichen, wenn ich ihn nochmal als Jugendlichen bezeichnen darf. Und ob er nachvollziehen kann, was Vater denn nun dagegen haben könnte und wofür es sich lohnen könnte, aufzuhören. Das ist ein Gesprächsprozess, der in Gang kommen muss, wo Sie als Vater aber die schlechtesten Karten haben, natürlich, weil Sie direkt betroffen sind. Also das müsste dann eigentlich ein Unbeteiligter mit Ihrem Sohn durchsprechen. Voraussetzung dafür ist auch, dass der das möchte.
Eigentlich eine Pflicht des Vaters, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Kind, aber jetzt in der Zwischenzeit schon vom Alter her erwachsen, ich betone vom Alter her, als erwachsen eingestuft wird, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Mensch, der auch jetzt Jura studiert, dass der sozusagen nicht parallel zu seinem Studium sich so krank macht, dass er gar nicht in den Genuss der Kenntnisse erlangen könnte, theoretisch, die er in der Uni jetzt sozusagen erhält. Ja?
Ja.
Weil er sich zugleich vernichtet. Das ist doch irgendwie, es passt hinten und vorne nicht.
Ja. Also ich würde ein bisschen auf Gelassenheit setzen. Mit der Brechstange werden Sie es nicht hinkriegen, sodass ich Ihnen empfehlen würde, jetzt mal gar nichts mehr zu sagen, damit Ihr Sohn anfängt, sich zu wundern, was denn nun los. Und möglicherweise ist diese Zigarette, die er raucht, auch so ein Mittel, um von Dingen abzulenken. Und das würde ich einfach mal ausprobieren, wenn Sie sich zurückhalten würden.
Bei allem, was wir bislang besprochen haben, stand immer die Hoffnung im Vordergrund, dass sich ein Konflikt, ein Familienkonflikt lösen lässt. Nun gibt es aber auch Konflikte, die lassen sich nicht lösen. Am häufigsten ist das der Fall, wenn ein Ehepaar oder ein Elternpaar sich trennt. Manchmal ist das unumgänglich. Aber was passiert dann mit den Kindern? Über diesen speziellen Aspekt habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Anne Milek. Sie ist Leiterin der Arbeitseinheit Paar- und Familienpsychologie der Uni Münster. Und ich fragte sie, wie gut oder wie schlecht Kinder eine Trennung ihrer Eltern ertragen.
Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass das natürlich nicht spurlos an Kindern vorbeigeht. Wie es aber dann wirklich aussieht, wie das einzelne Kind, wie sehr es belastet ist, hängt sehr auch von der Familienkonstellation im Vorfeld der Trennung ab.
Im Vorfeld heißt was? Was da schon an Konflikten gelaufen ist?
Ganz genau, ganz genau. Sie müssen sich das so vorstellen, eben so eine Trennung kommt zumeist ja nicht aus heiterem Himmel. Es gibt auch diesen Fall, das wäre auch nochmal zu diskutieren, aber oftmals sind ja schon schwelende, langjährige Konflikte vorausgegangen und das prägt natürlich ein Kind. Und wenn es dann zur Trennung kommt, eben hängt es auch sehr davon ab, hören diese Konflikte danach auf oder geht es weiter, inwieweit dann das Kind auch weiterhin belastet ist unter diesen Konflikten.
Ist auch die Frage, wie viel Erfahrung eine Familie und die Kinder schon mit Konflikten haben?
Sicherlich, wie viel Erfahrung und auch wie mit Konflikten umgegangen wird. Konflikte sind ja per se erstmal nichts Schlechtes. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, man streitet sich. Es geht aber darum, sich konstruktiv zu streiten, auch lösungsorientiert zu streiten, einander wertzuschätzen, auch im Streit. Und das gelingt vielen Familien dann eben oftmals nicht. Und diese destruktive Art, Konflikte auszuführen, ist so schädlich für Kinder.
Worauf sollte man achten, dass man sie vielleicht konstruktiv ausführt?
Also zum einen ist es auch wichtig, Kinder sind ja oft Zuhörer von Elternkonflikten. Es entsteht ein Konflikt, man streitet sich, es kann auch mal laut werden. Wichtig ist, wenn man sich in dem Moment nicht im Griff hat und das vielleicht als Elternpaar dann später auch irgendwie gut zu Ende bringt, dass man das mit dem Kind bespricht. Kindgerecht bespricht, je nach Altersgruppe. Aber da das Kind später auch ins Boot holt, es auffängt, ihm erklärt, warum sich Mama und Papa gestritten haben, dass sie sich vielleicht auch immer noch lieb haben. Also je nachdem, situationsabhängig dann, einfach das Kind mit ins Boot holt und mit ihm bespricht, was da vor sich geht.
Kommen wir zurück auf die Trennungssituation. Welche Art von Konflikten entstehen denn besonders häufig zwischen den Eltern beim Ende einer Paarbeziehung?
Na, sicherlich sind es Verletzungen, die da oft, manchmal ist dann eine Außenbeziehung, eine Affäre ein ganz konkreter Anlass. Aber grundsätzlich geht es sehr oft auch um, wie geht es dann weiter mit den Kindern? Wie schaffen wir es weiterhin, Eltern zu sein? Das kann ganz unschön enden mit bis zu Rechtsstreit. Aber klar, Finanzen, all solche Dinge, die Herkunftsfamilie, die Schwiegermutter, auch die bleibt weiterhin immer mal ein Thema. Also das sind so typische Konfliktthemen.
Wie reagieren denn Kinder auf diese Konflikte?
Besonders schwierig sind halt Konflikte, die sich ums Kind drehen, weil das vielmals bei Kindern ja den Eindruck auslöst, dass sie selbst schuld sind an der Trennung. Und das muss noch nicht mal vordergründig für die Eltern sichtbar sein. Ganz oft, gerade jüngere Kinder, malen sich da gedanklich etwas aus und können das ja auch noch nicht so besprechen und verbalisieren. Und das ist eben für Kinder besonders schwierig.
Was ich mir besonders schwierig vorstelle in dem Bereich, sind Fragen des Sorgerechts. Scheinbar eine sachliche Frage, aber meistens wird in der Situation ja hochemotional darüber gestritten. Wie stark werden Kinder von einem Streit der Eltern über das Sorgerecht belastet?
Wenn sie damit direkt mit eingebunden sind, sehr stark. Also das sollte man wirklich so gut es geht vermeiden, sich frühzeitig auch professionelle Hilfe holen, wenn das in irgend geht. Weil die Kinder Mama und Papa lieb, ist schlimm genug, dass die jetzt nicht mehr beide zusammen sind. Am liebsten hätte das Kind natürlich immer die heile Familienwelt. Das geht nicht immer, das vertragen Kinder auch. Kinder erholen sich auch von Scheidungen über die Jahre sehr gut. Aber zuzusehen, dass man eben das Kind da möglichst auch aus so diesen Details raushält, ist ganz wichtig.
Wenn man aber trotzdem mal bei diesen Details bleibt, die ja doch manchmal so wichtig sind, können Sie sich aus Ihrer Beratungspraxis noch an einen konkreten Fall erinnern, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, weil er vielleicht besonders schwierig war?
Ja, da war ein Fall, der mir jetzt, wo Sie das sagen, so in doch sehr unschöner Erinnerung geblieben ist, von einer Familie, die uns sehr spät aufgesucht hat, wo eigentlich das Kind schon in dem Sinne im Brunnen gefallen war, dass zwar eigentlich die Idee war, ja, wie können wir noch zusammen weitergehen, aber der Vater zu dem Zeitpunkt auch schon ausgezogen war. Es kam dann auch raus, dass da schon eine Affäre mit einer Kollegin lief und dass dann also klar war, dass da nichts mehr zu retten war und eben die Mutter, die Frau, sich damit ganz ganz schwer arrangieren konnte, auch gedroht hat, sich selbst den Kindern was anzutun. Das Paar hatte 3 Kinder im Alter von, ich glaube, der Kleine war noch nicht mal in der Schule und die Älteste war so um die 14. Und das ist natürlich dann besonders prekär und war sehr schwierig.
Wie ging die Geschichte aus?
Ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Die haben dann unsere Beratungssitzungen abgebrochen. Ich habe nur so von Ferne dann gehört, dass da eben doch auch mit juristischen Rahmenbedingungen dann für die Kinder eine Lösung geschaffen und gesucht wurde.
Mhm. Wenn wir versuchen wollen, daraus doch auch ein bisschen zu lernen, worauf sollte man in so einer Situation für sich selbst achten?
Also ich finde schön, dass Sie das sagen, eben für sich selbst. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Stichwort. Also es gilt natürlich darum, auch auf die Kinder zu achten. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man sich selbst irgendwie schützt, dass man sich selbst Hilfe holt. Oft sind wir bessere Eltern, wenn es uns selbst gut geht. Wenn wir es schaffen, unsere Emotionen auch in den Griff zu kriegen, ist es viel leichter, mit einem Kind auch über seine Emotionen oder ihre Emotionen zu sprechen. Deshalb ist es wichtig, sich da gut auch selbst im Blick zu halten und gegebenenfalls professionelle Hilfe so frühzeitig wie möglich auch aufzusuchen.
Vielen Dank. Das war Professor Anne Milek. Sie ist Leiterin der Arbeitseinheit Paar- und Familienpsychologie der Uni Münster. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgenommen. Jetzt bei uns im Studio ist der Psychotherapeut und Kinder- und Jugendpsychiater Philipp Kabi aus Papenburg-Aschendorf. Er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Er wird Ihre Fragen weiter beantworten. 00800-4464-4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und am Telefon in Dresden begrüße ich Herrn Degen. Guten Morgen, Herr Degen.
Guten Morgen. Ich habe Sie angerufen, weil eigenartigerweise passt das ganz gut zu dem, was die Vorrednerin gerade gesagt hat. Mein Punkt bezüglich Familientherapie ist der, dass die Grenze dieser Familientherapie natürlich daran liegt, dass jedes Familienmitglied gegebenenfalls auch selber psychisch irgendwie ein Päckchen mit sich rumzutragen hat. Und dass quasi das einzelne Familienmitglied vielleicht selber einer einzelnen Therapie bedürfte, damit sich der Konflikt nicht auf alle ausbreitet. Also in meiner eigenen Familie ist es so, dass meine Großeltern sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits natürlich, also ich bin 34, durch die Kriegserfahrung extrem geprägt sind und dann auch durch die DDR, durch den Niedergang und durch ihr Leben, was sie damals hatten. Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter sind extrem durch ihre Eltern geprägt worden und das hat dann einfach irgendwann nicht zueinander gepasst und deswegen hat sie sich dann auch getrennt. Und in meinem mütterlicherseits, die Familie ist es so, die haben 3 Kinder und der größte Sohn selber, der hat mit seinen Eltern gar nichts mehr zu tun, weil meine Großeltern eben ein großes Problem damit haben, sagen wir mal, andere Auffassungen vom Leben zu akzeptieren. Und er hat sich da, also so ist zumindest meine Deutung, sehr missverstanden und nicht richtig wertgeschätzt gefühlt. Und dieses Grundproblem, was quasi zwischen der vorherigen Generation bestand, hat sich aber auf meine eigene Kindheit auch ausgewirkt. Also indem dann bezüglich meines Bruders ähnliche Sachen ähnliches Verhalten an den Tag gelegt wurde. Also die Dinge, die ich gemacht habe, die waren halt oftmals gut und die wurden für gut geheißen, aber die Dinge, die er gemacht hat, weil er eben andere Auffassungen vom Leben hat und einfach eine andere Persönlichkeit war, die wurden halt nicht für gut geheißen. Und dadurch ist eben auch dieses Verhältnis zu diesen Großeltern da nicht mehr so gut. Ja. Na, und da ist es dann manchmal auch einfach gut, von sich aus zu sagen, also ich persönlich habe auch eine Therapie gemacht, dass man dann sagt, okay, ich kann diesen Konflikt nicht lösen, solange der andere nicht bei sich selber auch anfängt. Da muss man sich dann auch irgendwann davon lossagen und um sich selber zu schützen sozusagen, ne? Und mein Onkel sozusagen hat da auch die Reißleine gezogen und hat halt den Kontakt zu seinen Eltern komplett abgebrochen. Und
Aber Herr Degen, wenn ich einhaken darf, das ist einerseits ist ein bisschen ein Plädoyer gegen die Familientherapie, was Sie machen. Andererseits haben Sie auch trotzdem Hoffnung darin. Verstehe ich Sie da richtig?
Ich würde das als kooperierend bezeichnen. Mhm. Also, es könnte sein, dass zum Beispiel, dass man zu einer Familientherapie geht als Familie und dann die Betreuende oder der betreuende Arzt, Ärztin dann feststellt, hier liegt was Tieferliegendes, dem Ganzen liegt was Tieferliegendes zugrunde. Und dass dann quasi die Anweisung oder der Rat gegeben wird an die betreffende Person dann, bestimmte Probleme selber erstmal für sich aufzuarbeiten, bevor dann der große Konflikt angegangen werden kann. Also jetzt einzig und allein zu einer Familientherapie zu gehen und damit dann das Problem zu lösen, das kann ich mir oftmals sehr schwierig vorstellen, sondern ich glaube, dass dann auch die einzelnen Schicksale da sehr mit reinspielen.
Mhm. Herr Dr. Kari.
Jeder ist ja irgendwo trotzdem in sich selber ein bisschen auch gefangen.
Ja. Herr Degen, geben Sie Herrn Dr. Kari die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ist das so eine Schilderung oder auch eine Problematik, die Sie auch kennen aus Ihrer täglichen Arbeit?
Ja, Herr Degen, erstmal vielen Dank für die ausführliche Familienschilderung. Ich sehe da gerade eine Indikation für eine familientherapeutische Herangehensweise, wenn es aber dergestalt läuft, dass man sehr viel Respekt aufbringen muss für das, was diese Generationen schon als Leid getragen haben. Und um das tragen zu können, ist es manchmal einfacher, Konflikte ausbrechen zu lassen. Man kann aber auch gucken, welche Ressourcen haben diese Menschen aufgebracht, um das miteinander dann doch auszuhalten. Und welche von diesen Ressourcen können jetzt heute genutzt werden und die sind in den folgenden Generationen auch vorhanden? Welche Ressourcen kann man dann da anwenden, um diese Menschen wieder zusammenzubringen? Und an der Stelle, wo Sie fragten, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen, das ist völlig richtig, aber jedes dieser einzelnen Päckchen ist Teil des Kontextes dieser Familie. Und hinter einem Problem steckt immer auch eine Lösung und Lösungen können ja nur oder am besten herbeigeführt werden, indem man sich mit den möglichen oder vorhandenen Ressourcen der einzelnen Menschen auseinandersetzt. Und wenn dann aber die Möglichkeit besteht, sich mal auf diese Ebene miteinander zu unterhalten, dann wundern viele Familien sich, wieso sind wir da nicht früher drauf gekommen zum Beispiel, was nicht gegangen wäre, weil man nicht die Möglichkeit bekommen hat, mal in eine andere Richtung zu gucken. Also so mehrgenerationale Konflikte scheitern immer daran, wenn es um Lösungen geht, weil man nicht in der Lage ist, den Blickwinkel zu wechseln. Und es lohnt sich häufig, mal in eine andere Richtung zu gucken. Das ist für mich die Aufgabe eines Familientherapeuten, so aus systemischer Sicht, alle Leute einzuladen, mal in eine andere Richtung zu schauen und dann mal zu gucken, was gibt's denn da Interessantes zu sehen und was davon können wir gebrauchen, um einen anderen Weg miteinander zu schaffen. Auch wenn man schon die Brücken längst abgerissen hat, ist es trotzdem noch möglich, dann wieder Wege zueinander zu finden, auch wenn diese Brücke nicht mehr herzurichten ist. Aber es gibt andere Wege, die man dann gehen kann.
Weil Sie gerade sagten, aus systemischer Sicht, Herr Dr. Kari, das bringt mich auf die Frage einer Hörerin, die fragt, was genau beinhaltet eigentlich eine systemische Therapie?
Systemische Therapie beinhaltet erstmal, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass alles nach dem einfachen Ursache- und Folgeprinzip funktioniert, sondern dass die Folge genauso gut die Ursache wieder beeinflusst. Das nennen wir das zirkuläre Denken. Aber es geht auch damit einher, was ich eben schon sagte, sehr viel Respekt aufzubringen für die Wege, die Leute bisher gegangen sind. Auch wenn es Probleme und Konflikte gewesen sind, dieser Weg ist eine Wahl gewesen und es hat gute Gründe gegeben, um diesen Weg zu gehen. Und das ist nichts, was man den Leuten vorwerfen soll, sondern etwas, wo man gut mitarbeiten kann. Weil, wie gesagt, die Stärken, die sie da investiert haben, um das zu machen, sind sehr kostbar und sind auch in den danach folgenden Generationen vorhanden, sodass man 3 Generationen später immer noch darauf zurückgreifen kann. Und das finde ich ganz interessant und auch ganz erhellend und ist für viele Familien sehr überraschend festzustellen, ach, da gibt es dann doch noch was.
Wir haben eine Hörerin aus Mecklenburg-Vorpommern am Telefon. Guten Morgen nach Mecklenburg.
Ja, hallo, guten Tag.
Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, Ja, unser hier spricht eine Oma. Unser Problem ist, dass wir als Großeltern von unserer Schwiegertochter eines 3,5-jährigen Enkelchens prinzipiell abgelehnt werden. Und das belastet uns sehr, am meisten die Sorge um den Papa des kleinen Jungen, um meinen Sohn, weil wir spüren, dass es ihm sehr schlecht damit geht. Die Situation ist so, während der Promotion hat mein Sohn in Süddeutschland in Heidelberg die junge Frau kennengelernt. Sie ist 5 Jahre älter. Wie lange sie vorher zusammen waren, weiß ich nicht. Kurz nach dem Zusammenzug wurde meine Schwiegertochter schwanger. Das war ihr größter Wunsch. Die Hochzeit folgte auch ein Dreivierteljahr nach der Geburt des Kindes. Und wir haben unsere Schwiegertochter selten und sehr kurz gesehen. Dabei habe ich gespürt, dass sie sehr empfindlich ist, aber ich hatte keine Gelegenheit, sie kennenzulernen. Während auf der Taufe schlug uns offene Aggression entgegen, Ablehnung von ihr und ihren Eltern. Wir konnten uns das gar nicht erklären, haben uns versucht, das zu überspielen während der Taufe, blieben ein paar Tage in Süddeutschland und waren aber so verstört, dass wir dann um eine Aussprache gebeten haben, sind wieder zur Wohnung meines Sohnes gefahren und wollten die Sache klären, warum wir so abgelehnt werden. Da gab es einen ganz hysterischen Auftritt vor der Haustür meiner Schwiegertochter. Sie hat geschrien, gekratzt und so weiter. Wir durften nicht in die Wohnung und seitdem lehnt sie uns ab. Sie will nicht mit uns sprechen, wenn wir sagen, wir kommen, wir können über alles sprechen, wir können noch das klären, da ist keine Bereitschaft. Und wir haben keinen Zugang zu dem Enkelchen, was schade ist. Aber wie gesagt, das größte Problem ist mein Sohn, ihm geht es nicht gut dabei. Er kommt 1-2 Mal im Jahr allein nach Mecklenburg in seine Heimat. Und wir haben jetzt beim letzten Besuch im Oktober gesehen, dass es ihm sehr schlecht geht. Und auf meine Anfrage sagte er, dass er sich psychologische Hilfe erkämpft hat durch die Krankenkasse. Und das hat mich sehr erschüttert, weil er
das sonst nimmt sie so... Auch, das ja. nimmt sie auch sehr, sehr mit. Das kann ja. man,
auch das mein kann Mann, man, er wäre so gerne Opa, aber das ist eben die zweite Sache, die am wichtigsten ist, und unser Sohn.
Herr Dr. Kabi, was können Sie unserer Hörerin raten in dieser sehr schwierigen Situation?
Also auch Ihnen vielen Dank für diese sehr mitreißende Geschichte. Ich denke, Ihr Sohn hat eine ganz wichtige Entscheidung getroffen, indem er für sich erstmal Unterstützung geholt hat. Von der anderen Seite scheinen Sie als Eltern Ihres Sohnes eine Menge richtig gemacht zu haben, dass er diesen Spagat aushalten kann, den er da aushalten muss, ist eine Leistung, die ist nicht zu unterschätzen. Und jetzt sucht er sich Hilfe und ich würde Ihnen an der Stelle oder Sie ein bisschen beruhigen wollen. Das ist so eine Konstellation, wo Zeit oft Wunden heilt. Man weiß nicht, in welche Fängen die Schwiegertochter steckt, welche Loyalitäten sie da so bindet, dass sie ein Teil der Familie ablehnen muss. Und ich denke, es ist für Sie ganz wichtig, Ihren Sohn, in dem was er da vorhat, zu unterstützen. Ich habe das verstanden, dass Sie das auch tun. Allerdings, mehr geht, glaube ich, im Moment nicht. Er muss so für sich seine Position finden in diesem ja, hochkomplizierten Gefüge. Und ist er sehr auf Ihre Unterstützung angewiesen, weil er möchte einen Weg finden und die Brücke schlagen sozusagen zwischen den beiden Familien. Und da hat er sich eine sehr komplizierte Aufgabe auferlegt. Mhm. Aber das ist, glaube ich, für Sie als Großeltern sich schwer auszuhalten, aber Sie unterstützen Ihren Sohn sehr damit, indem Sie ihn da keinen Druck machen.
Ich danke Ihnen für diese sehr freimütige Schilderung. Vielen herzlichen Dank. Und wir haben noch eine Hörerin in Süddeutschland, die mit einem sehr ähnlichen Problem sich gemeldet hat. Guten Morgen nach Süddeutschland.
Guten Morgen.
Können Sie uns das kurz schildern?
Ja, also ich habe meine Geschichte da ziemlich wiedererkannt. Ich bin 70 Jahre alt und meine Tochter 50. Diese beiden Enkeltöchter, die es das gibt, sind 16 und 18 und zum Schwiegersohn auch bestes Verhältnis. Und dann gibt es einen Sohn, der ist 44 und der hat vor 10 Jahren geheiratet. Und da gibt es jetzt 2 Kinder, 8 und 4 Jahre alt. Und da werde ich immer mehr rausgedrückt aus der Familie. Es war schon etwas kompliziert, als mein Mann noch gelebt hat. Der ist vor 6 Jahren verstorben. Der hat die Schwiegertochter auch einmal richtig gefaltet, weil sie einfach sich nicht benommen hat und also Dinge unterstellt hat. Und das eskaliert jetzt immer weiter. Ich war so fertig an meinem 70. Geburtstag, dass ich also 2 Tage nur geweint habe und meine Depression wieder aufgebrochen ist. Ich bin seit 20 Jahren in Behandlung und war eigentlich so weit, dass ich alles einen dicken Strich drunter machen wollte. Und wenn sie das eben nicht will, dass ich die Kinder sehe, und ich sehe auch, dass mein Sohn drunter leidet und einen Spagat macht. Jetzt habe ich aber überlegt, vielleicht kann man doch mit einer Familientherapie da irgendwas noch retten. Wobei ich nicht weiß, wer bereit ist, da mitzugehen. Meine Schwiegertochter sicher nicht, mein Sohn vielleicht.
Herr Dr. Kabi, hat in dieser schwierigen Situation da eine Familientherapie Sinn?
Auf jeden Fall, weil es gibt ein Leiden, was erstmal ernst genommen werden muss, bei der Großmutter der Kinder sozusagen. Es ist natürlich wichtig, ihren Sohn mit im Boot zu haben. Sie scheinen das ein bisschen zu bezweifeln, ob er dazu bereit und in der Lage ist. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen. Die Frage ist, wer will was damit erreichen? Da können die Vorstellungen der Ziele sehr unterschiedlich sein. Und wenn man eine Familientherapie macht, ist es halt wichtig zu wissen, dass alle Beteiligten sehr unterschiedliche Zielvorstellungen haben können, sodass es am Anfang erstmal wichtig sein könnte, sich erstmal einen Mindestkonsens zu schaffen, welches Ziel wollen wir jetzt überhaupt erstmal in Angriff nehmen und wer ist bereit, was dafür zu tun. Mhm. Also das ist ein weiter Weg, aber der lohnt sich am Ende immer, wenn man immer im Blick hat, dass es darum geht, einen gedeihlichen weiteren Weg zu gestalten.
Ja, ich möchte, dass es meinem Sohn gut geht und ich möchte diese Enkelkinder sehen. Mhm. Aber die Schwiegertochter weigert sich, mit mir zu sprechen. Ich habe mehrfach im Laufe der Jahre Anläufe gemacht. Sie soll doch bitte mit mir reden. Mhm. Sie soll mir doch bitte sagen, was ich falsch mache oder was eben nicht geht. Und sie weigert sich einfach. Nein.
Aber Sie können davon ausgehen, dass sie gute Gründe hat, das so zu machen. Diese Gründe haben aber mit Ihnen mit Sicherheit nichts zu tun. Das heißt, da sind noch eine ganze Menge andere Faktoren, die eine Rolle spielen, sodass es für Sie wichtig wird, die Beziehung zu Ihrem Sohn und dann die Achse zu seiner Frau dann weiter hinzuzuziehen, das später hinzuzuziehen. Aber das ist erstmal die Kernbotschaft aus meiner Sicht, dass Sie vieles richtig gemacht haben, Ihr Sohn auch vieles richtig gemacht hat. Und das weiter auszubauen ist, glaube ich, ein guter Weg.
Vielen Dank, Herr Dr. Kabi, für diese Hinweise. Das war die Sprechstunde zum Thema Familienkonflikte. Herzlichen Dank an den Psychotherapeut und Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Philipp Kabi. Das Thema der Sprechstunde am nächsten Dienstag lautet: Nach einem Schlaganfall der lange Weg zurück ins Leben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.